I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Und die Mama hat ja einfach gedacht, ich habe eine Essstörung, eine Magersucht, wie du gerade gesagt hast. Das werde ich auch nicht vergessen. Da saß ich dann immer bei diesen Therapeuten und dann haben die nur übers Essen geredet.
Und zum Schluss hat sich dann doch herausgestellt, die wollte sich halt einen Fußballer angeln. Und wo du dann schon die Gedanken hast, okay, ich bin ja Mama von zwei Kindern und dann fährst du mit dem Auto und dann siehst du die Bäume und denkst dir, wenn du jetzt dagegen fährst, dann bist du eigentlich erlöst.
Ich konnte nie alleine sein und ich war ja eigentlich immer alleine und wenn dann keiner da war, hatte ich Panikattacken und Albträume und ich glaube tatsächlich, dass in dem Haus ein böser Geist gewohnt hat.
Das hat doch auch mal, glaube ich, jemand versucht einzubrechen, oder?
Hummeln und Fische. Der Podcast mit Kathi Hummels und Vanessa Fischer.
Und da sind wir schon wieder bei
unserem Podcast Hummeln und Fische.
Und was steht heute an?
Das weiß ich nicht. Magst du reinschauen oder soll ich reinschauen?
Ach, wir haben ja wieder mal einen Brief.
Ja, klar.
Schau du einfach.
Oh, was bedeutet für dich Heimat? Das ist eigentlich ein schönes Thema.
Heimat bedeutet für mich, kurz und knapp, mich sicher zu fühlen, geborgen zu fühlen. Und da kann ich einfach so sein, wie ich will.
Ja, die eigentlich Menschen um sich rum haben, die man lieb hat, die man immer bei sich haben möchte eigentlich. Ja.
Aber eigentlich bin ich mittlerweile, wenn ich überlege, was für mich Heimat ist, sind es hier meine eigenen vier Wände, da wo wir gerade sitzen. Da bin ich zu Hause, da fühle ich mich wohl, da habe ich mein
Bett.
Da
hast du auch alles, was du brauchst.
Ja, das gehört auch noch dazu.
Und ich finde eh immer gerade im eigenen Bett eigentlich immer am besten schlafen. Also ich bin eh nicht so, du bist ja eh ständig unterwegs, schläfst in verschiedenen Betten dann im Hotel. Also ich bin am liebsten zu Hause eigentlich.
Ja, ich bin ja meistens auch, wenn ich unterwegs bin, beruflich unterwegs. Und da merke ich dann schon, dass ich ganz oft einfach nicht gut schlafe, weil ich die Betten nicht mag. Und ich habe halt so eine krass weiche Matratze. Ich habe ein Boxspring-Bett.
Ein Boxspring?
Habe ich das gerade komisch gesagt? Warte, ich sag's nochmal. Ich habe ein Boxspring-Bett.
Ach so, okay.
Sag's mal schnell, das ist ein Zungenbrecher.
Ja, ich sag mal Boxspring-Bett.
Oh Gott, das...
Ja, das sag ich Boxspring-Bett. Ja, aber hast du immer noch dein großes Stillkissen?
Schau, du kannst es auch nicht sagen.
Ja, ich spreche es halt deutsch aus. Hast du immer noch dein großes Stillkissen dabei, dein Schlafkissen? Das hast du früher immer mitgenommen.
Nee, das habe ich nicht mehr. Ich habe jetzt zwei Nackenstützkissen. Ich werde auch älter.
Ich weiß, du hast immer einen extra Koffer gehabt für dein Riesenkissen, damit
das
mitreißt.
Das Kissen habe ich immer noch dabei, aber nicht mehr das Stillkissen, sondern mein Nackenstützkissen. Mein Nackenstützkissen, eine Kuscheldecke und meine Schlafmaske sind immer in meinem Koffer dabei.
Ich war letztens oben bei dir, beim Bett nebendran liegt immer noch schön deine Schlafmaske.
Ja?
Ich könnte damit gar nicht schlafen, es würde mich verstören.
Weißt du, dass das richtig gesund ist?
Was ist daran gesund?
Ja, weil es auch einen leichten Druck auf die Augen gibt. Und durch diese Kompression kriegt man wohl auch weniger Falten und man schläft besser.
Weil ja, den Tipp hättest du mir früher geben können, jetzt ist es zu spät. Jetzt habe ich schon so viele Falten hier drunter.
Ja, jetzt übertreib mal, aber das habe ich tatsächlich immer dabei. Und nochmal, um auf das Thema zurückzukommen. Ich finde, dass ich jetzt, also wirklich jetzt erst sagen kann, dass das mein Zuhause ist. Ja, hier habe ich ja auch wirklich komplett das gemacht, was ich machen will. Am Ende lasse ich mein Haus noch rosa streichen. das habe ich dem Papa gestern erzählt und der Papa meinte nur so, um Gottes Willen, habe ich gesagt, ja, was ist daran schlimm? Ja, wenn es da gefällt, aber ich weiß nicht. So ganz rosa? Ich so, ja, ganz rosa. Aber nicht so ein Pink, sondern so ein dezentes, schönes Rosa.
Dürfte man das überhaupt, das Haus draußen so streichen, wie du willst?
Ich glaube nicht Pink, aber ich glaube rosa schon. Weil wenn du mal auch durch andere Stadtteile fährst, rosa ist ja erlaubt. Aber keine Ahnung, ob man das anmelden müsste. Ich glaube jetzt, wenn es irgendwie störend wäre oder wenn es nicht ins Gesamtbild passen würde, nicht. Aber so gelb ist erlaubt und ich glaube auch so ein rosa ist erlaubt, aber nicht so kunterbunt. Aber das ist noch auf meiner To-Do-Liste.
Ich wäre immer gespannt, was der Ludwig dazu sagt, wenn du mit Rosa in dein Haus ankommst.
Der kennt doch seine Mama. Da sagt er eh immer, Mama, es ist doch schon so schön. Warum willst du es eigentlich immer noch schöner machen? Oder wenn ich dann Blumen da habe, fragt er mich auch immer, Mama, warum holst du dir eigentlich immer frische Blumen? Und dann sage ich, ja, weil ich es gerne schön habe. Aber es ist doch schon so schön. Und immer willst du es noch schöner.
Ja, cool, du musst ja auch sagen, Ludwig reicht doch einfach, wenn er seinen Fußball hat, wenn er rausgehen kann, wenn er sich austoben kann. Für den ist das, der braucht das ja alles nicht.
Nee, das stimmt. Der liebt Fußball und der liebt Schach. Und dann ist der Ludwig auch glücklich. Er ist halt sehr, ja, wie sagt man da, sehr bescheiden.
Ja, das stimmt.
Der ist überhaupt nicht materialistisch.
Überhaupt nicht, nee. Wenn er bei der Oma ist, dann ist er froh, wenn er mit den Jungs einfach draußen spielen kann, am besten dreckig machen kann, barfuß laufen kann, so wie wir früher.
Ja.
Wir hatten ja auch immer ganz schmutzige Füße.
Geht's ja auch so, dass du manchmal so das vermisst? Gar nicht, wie es früher mal war, so als Kind.
Ja doch, das schon. Du hast ja keine Sorgen gehabt. Du hast keine Sorgen gehabt, du hattest keine Verantwortung. Du konntest nach Hause kommen, dann hast du dich sauber gemacht. Das Essen stand auf dem Tisch, darum musstest du dich auch nicht kümmern. Du musstest nicht putzen. Also das war schon schön. Jetzt musst du ja alles selber machen.
Ja.
Und dann haben wir noch Jungs, die sind ja auch nicht wirklich sauber. Du kannst ja froh sein, wenn die Schuhe nebeneinander stehen, wenn sie nach Hause kommen und nicht der eine irgendwie rechts und der andere links irgendwie in der Ecke liegt.
Das stimmt.
Da haben wir es halt nicht so einfach mit Jungs. Sind halt schon ein bisschen schmutzig.
Ja, aber was ich cool finden würde, ist, wenn man manchmal so eine Zeitreise machen könnte. Einfach nochmal so zurück und dann einfach nochmal kurz so jung sein und dann wieder zurück ins Jetzt.
Ja, ich fand die Schulzeit auch echt schön.
Schule?
Ja, für mich war jetzt nicht Lernen im Vordergrund. Also du kennst mich ja. Also ich fand das eher so, das nebenbei von der Schule immer ganz schön.
Ja, das stimmt.
Da haben wir uns ein bisschen unterschieden.
Ja, da war ich immer sehr strebsam, das weiß ich noch. Da sind meine Freundinnen, die sind immer alle rausgegangen abends. Und dann haben sie immer gesagt, kommst du mit, Kathi? Dann habe ich gesagt, hey, ich komme mit, aber ich muss jetzt erst meine Hausaufgaben machen. Abschreiben konnte ich ja auch nicht, weil wenn ich abgeschrieben habe, dann hatte ich immer das Gefühl, nee, das hast du nicht selber geschafft, da hast du beschissen. Und ich weiß, dass du gerne abgeschrieben hast bei den Hausaufgaben.
Nee, weil ich es nicht konnte. Also ich war dazu doof, das habe ich nicht gemacht. Ich habe halt immer alles so auf dem letzten Drücker gelernt. In der frühen S-Bahn habe ich mir die Seite durchgelesen und dann hatte ich das halt, da hat halt dann für eine 3 gereicht. Ne?
Nee, eine 3 wollte ich nicht schreiben. Ich habe immer auf nur 1 gelernt.
Also wenn ich es gekonnt hätte, hätte ich viel abgeschrieben, aber ich konnte es nicht. Ich hatte immer viel zu große Angst, erwischt zu werden. Das habe ich nicht geschafft.
Nee, das konnte ich auch nicht. Ich hatte mal einen in der Klasse und der hatte wirklich...
Ach, der Blonde? Rothaarige? Ja, ja. Ach, ihr wart in der gleichen Klasse?
Wir waren in der K12 und K13 gemeinsam.
Ah, das wusste ich gar nicht.
Alter Schwede, konnte der spicken. Der hatte seine ganzen Notizbücher in seiner Hosentasche. Und ich habe mir nur gedacht, wie macht man das? Wie geht das? Weil ich wäre viel zu aufgeregt gewesen, da so einen Spickzettel rauszuholen.
Nee, aber die Abschlussprüfung muss er selber schreiben. Da kannst du ja, glaube ich, nicht abschauen.
Das stimmt. Aber trotzdem, ich konnte einfach nicht glauben, wie man das macht. Ich konnte das einfach nicht, war mal viel zu aufgeregt. Und dann hätte ich viel zu viel darüber nachgedacht, wie schaffe ich es, diesen Spickzettel auf meinen Tisch zu bekommen und hätte eigentlich so viel wertvolle Zeit verloren, die ich eigentlich gebraucht hätte, um dann auf meine Klausur oder Schulaufgabe mich zu konzentrieren.
Ja, da wäre ich schon gerne ein bisschen wie du gewesen. Du warst echt strebsam. Ich weiß auch, das war auch der Grund, warum Mama und Papa gesagt haben, dass sie irgendwann eine Einzimmerwohnung kaufen werden, damit du in Ruhe lernen kannst, dich auf dein Studium konzentrieren kannst, weil du dich immer so beschwert hast, dass wir immer so laut waren. Du konntest nicht richtig lernen, das weiß ich noch.
Boah, das weiß ich auch noch, das war echt schlimm. Wenn ich dann abends in meinem Zimmer gelegen bin und dann habe ich nochmal lernen wollen und dann hat der Papa wie so ein, ja, Schwerhöriger, sorry für meine Wortwahl, aber Fernsehen geschaut und dann ist wirklich durch das ganze Haus, ist ja... Ist dieser Western-Film geschallt, ja? Und ich sitze da und denke mir, Gott, ich muss Chemie lernen, ich schaff's nicht. Dann hat der Basti,
immer laut gelernt.
Unser jetzt, Bruder, boah. Der hat immer laut gelernt, der hat immer alles vorgelesen. Und das
aber
war
richtig laut.
Das war so hellhörig.
Ja.
Und dann du irgendwie Musik gehört, so bam, bam, bam. Also halt 3 Geräuschkulissen von jeder Seite. Also das muss ich sagen.
Und die Mama, die dann zwischendrin flucht, weil es überall...
ausschaut.
Ja, genau.
Nee, das war wirklich Horror. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das ausgehalten habe. Jetzt könnte ich das nicht mehr. Also damals war das für mich Tortur. Aber wenn du dich konzentrieren willst, du kannst einfach nicht.
Ich verstehe das. Wenn ich mich auch mal gelernt habe, dann wollte ich auch ganz komplett Stille haben, niemanden hören. Aber es war halt ein bisschen schwierig. Aber ich fand es trotzdem beeindruckend. Du warst eher diejenige, die komplett, du wolltest mit niemandem reden, ganz ruhig. Und der Basti war derjenige, der hat es ja so schnell vorgesagt, du hast es gar nicht verstehen können, was er überhaupt gesagt hat. Und es ging dann wirklich von morgens.
Der hat auswendig gelernt.
Ja, aber von morgens bis abends, fast ohne Pause. Ja. Der hatte nicht mehr Zeit gehabt zum Essen.
Nee, der Basti ist ja auch wirklich sehr intelligent. Der ist ja auch wirklich sehr strebsam gewesen. Ich meine, der hat Abitur mit 1-0 gemacht. Das schaffst du nicht einfach so.
Nee, das stimmt. Aber du hast ja auch gut, du hast 2-0er geschafft.
Ja, aber er musste dich auch lernen.
Ja, aber 2-0 finde ich schon gut.
Ich glaube, ich hätte noch besser sein können generell. Wenn ich keine Depression gehabt hätte, die hätte ich ja parallel auch noch. Und dann mit einer Depression, wo du dich eh nicht so gut konzentrieren kannst, mit dieser ganzen Geräuschkulisse.
Also ich finde 2-0, das finde ich eh schon toll. Also das müssen erstmal Leute nachmachen.
Du bist süß.
Also ich finde das toll.
Aber ich weiß halt, was es für ein Struggle war. Deswegen, ich bin schon stolz drauf, aber ich assoziiere damit auch echt viel Mindfuck und Mindpain, wenn man das mal so auf gut Deutsch sagen kann. Weil ich einfach genau weiß, wie ich da immer saß und mich nicht konzentrieren konnte, weil ich halt die Depression ich sag mal, fickt auf gut Deutsch gesagt. Und dann musst du gleichzeitig noch mit diesen ganzen Lärmpegeln umgehen. Das weiß ich noch. Und ich war auch immer schon so früh müde. Da konnte ich immer nicht einschlafen, weil immer noch so viel Geräusch war. Und dann haben sie sich ja erbarmt und haben mir die Wohnung gekauft und haben die dann 10 Jahre später fürs Dreifache verkauft.
Ja, das stimmt. Und du warst aber auch gar nicht so lang, glaube ich, in der Wohnung drin.
Nee, weil dann habe ich den Max kennengelernt und dann bin ich ja mit ihm nach Dortmund gegangen.
Ja, genau, das weiß ich noch.
Das war dann auch ein bisschen doof. Da kommt wieder was reingeflogen.
So, jetzt kannst du es vorlesen.
Ich habe Muskelkater.
Ich auch. Ich war nach ein paar Monaten das erste Mal wieder beim Boxen. Mir tut der ganze Körper weh.
Mir tut mein Arm weh. Ich habe so viel Bizeps und Trizeps drin. Wann hat deine Depression begonnen und wie habt ihr sie weh? So.
Heute hast du aber einen Zungenbrecher.
Ja, das passiert mir halt auch mal. Wann hat deine Depression... Ich habe zu viel mit dir geredet.
Ich glaube, ich färbe ab.
Wann hat deine Depression begonnen und wie habt ihr sie jeweils wahrgenommen? Weißt du was? Lass mal starten mit, wie hast du mich damals wahrgenommen? Weil ich habe dich das nie gefragt eigentlich.
Für uns, oder sag mal, ich muss ja sagen, du warst ja 16, glaube ich, oder? Als es angefangen hat.
Ja.
Oder 15, 16. Mhm. Ja, da relativ jung. Und für mich war das ja einfach am Anfang, ich meine, ich war ja noch jünger, 2 Jahre jünger, ich habe das ja gar nicht so verstanden. Ich habe immer nur gesehen, dass du fast nichts gegessen hast. Und für mich war das ja diese Art Magersucht eher. Also ich habe das ja nicht so verstanden, dass es eine Depression ist, sondern eher Magersucht war. Und ich habe es ja nie nachvollziehen können, wenn ich in der Früh dann meine Käsebreze rausgehauen habe oder irgendwie Tonne Nutella draufgehauen habe. Und du hast ja, glaube ich, überhaupt einen Apfel gegessen. Also das war für mich eher, also ich konnte es nicht verstehen, wie man so wenig zu sich nehmen kann. Und für mich war das dann eher so, als ich hatte das Gefühl, als würde ich dann irgendwie mehr essen, weil du so wenig gegessen hast. Und das andere habe ich gar nicht so verstanden. Und dafür war ich, glaube ich, einfach zu jung. Ich weiß nur, die Mama, die hat sich so viel Sorgen gemacht und die hat ständig Bücher gekauft für Magersucht und was sie tun kann. Und die hat dir immer versucht zu helfen. Also da hat sie ja wirklich alles gegeben. Es war halt nur, falsch würde ich es nicht sagen, weil sie wollte ja alles tun, um dir zu helfen. Aber es war halt trotzdem die falsche Herangehensweise, weil du hattest ja nicht diese Art Magersucht. Du warst zwar sehr, sehr dürr, dass man sagen könnte, du warst magersüchtig, aber das war ja nicht der Grund oder der Auslöser für, dass du so warst. Und ich glaube, da waren wir alle irgendwie ratlos, weil wir nicht genau wussten, was mit dir los ist.
Ja, es hat sich halt einfach alles immer nur ums Essen gedreht und das hat mich halt irgendwann auch genervt, weil ich hatte halt einfach keinen Bock.
Du hast dich halt auch nicht verstanden gefühlt.
Nee, mich hat ja auch keiner verstanden. Ja. Wenn du dann immer sagst, ja, ich bin eigentlich jetzt super traurig, ich wusste ja auch nicht, was das ist. Das habe ich ja auch immer versucht zu erklären. Ganz oft bekämpft man dann einfach nur die Folge. Die Folge war halt eine Essstörung, keine Magersucht, Essstörung. Magersüchtige essen hier wirklich über Tage nichts und dann haben sie oft auch Fressanfälle. Ich habe ja schon gegessen, aber es war halt nicht geil. Ich habe es halt nicht mehr genossen. Und das war halt schon so ein Wesenszug, der sich verändert hat, weil ich war ja eigentlich schon immer ein Mensch, der gerne gegessen hat und auch gerne mit Leuten unterwegs war. Ich habe ja nichts mehr machen wollen. Ich habe dann zwar schon Sachen gemacht, aber ich war ja nicht glücklich. Ich habe immer irgendwie dann doch wieder angefangen zu weinen. Und dann wurde es irgendwann so ein bisschen besser. Und dann hatte ich ja immer wieder so Episoden.
Also ich glaube, wo du wieder richtig glücklich warst, war, als du ein Jahr in die USA gegangen bist. Also da...
Danach, als ich zurückgekommen bin.
Dann bist du wieder in ein Loch gefallen. Aber das Jahr in den USA hat dir richtig gut getan. Also du kamst zurück, hattest erstmal wieder Pausbäckchen.
Die hatte ich früher, wirklich. Die waren sehr hübsch.
Ja, und da warst du schon glücklich.
Ja, da hatte ich auch einfach wieder gegessen. Da hatte ich dann Lust zu essen. Ich hatte Appetit und mir ging es auch nicht schlecht.
Vielleicht waren es aber auch die Leute, die dir gut getan haben.
Ja, manchmal braucht man auch einen Kulissen-Change. Deswegen sagt man ja auch ganz oft, wenn man eine Depression hat, dann tut einem das schon auch gut, wenn man einfach mal rauskommt und was anderes sieht. Ich kann es ja auch nicht mehr so ganz greifen. Also mit 15,
aber hat der Basti dir das helfen können?
Als ich mit 21 dann eine Depression hatte, als der Basti schon mit dem Medizinstudium weiter war, da schon. Da habe ich ja dann auch Medikamente genommen. Aber nicht mit 16. Das war, glaube ich, alles noch so ein bisschen zu früh damals. Und die Mama hat ja einfach gedacht, ich habe eine Essstörung, eine Magersucht, wie du gerade gesagt hast. Das werde ich auch nicht vergessen. Da saß ich dann immer bei diesen Therapeuten und dann haben die nur übers Essen geredet und haben die ganze Zeit gesagt, du musst so und so viel essen, das solltest du essen, das solltest du nicht essen. Und da habe ich dann auch angefangen, mich mit Ernährung zu beschäftigen. Das wurde dann auch ein Hobby von mir. Aber das werde ich nie vergessen. Das hat sich dann einfach alles nur ums Essen gedreht. Und wenn ich dann mal gefragt habe, ja, aber warum bin ich denn so traurig? Ja, wegen dem Essen. Ich war erst traurig und dann habe ich keine Lust mehr gehabt zu essen. Es ging halt so Hand in Hand über. Das ist dann schon schwierig, da auch, glaube ich, so ein, ja, es ist eine Gratwanderung. Aber schön war das nicht. Also,
wann hast du dich eigentlich verstanden gefühlt und von wem wird es angefangen? Weil am Anfang, wie du ja sagst, bist du von Therapeut zu Therapeut gegangen, da ging es dir nur ums Essen. Niemand. Und die haben dich ja nicht verstanden und die wollten dich auch gar nicht verstehen.
Ich glaube, mit 20 oder 21, als dann auch die Diagnose gestellt worden ist.
Aber wer hat das gemacht oder zu wem bist du da?
Hausarzt. Und der hat dann gesagt, ich glaube, das ist eine Depression, weil ich hatte ja auch so Brustdrücken, ich konnte nicht mehr ruhig sitzen. Da war ich ja auch in der Uni, da hatte ich krasse Konzentrationsprobleme. Ich war ja wie als, ich hatte richtige Panikattacken. Ich habe immer gedacht, jetzt geht die Welt unter. Musste ja auch Beruhigungsmittel teilweise nehmen, weil ich das nicht ausgehalten habe. Aber da weiß ich halt, dass die auch hochgradig abhängig machen, weil ich mich ja dann auch immer mit den Packungsbeipackszetteln beschäftige. Und dann habe ich immer gelesen, was da drin stand. Und das wollte ich halt auch nicht. Aber manchmal hatte ich halt keine andere Wahl. Und dann bleibt dir ja wirklich nur noch die Option, jetzt tust du was. Und dann habe ich ja Therapien gemacht. Und dann ist das da schon besser geworden.
Ich glaube, man fühlt sich dann auch einfach ein Stück weit erleichtert, dass es jemanden gibt, der dich jetzt versteht und dir auch wirklich helfen kann. Wenn du halt so ein bisschen, wenn du einfach weißt, da ist jetzt etwas, was dir helfen kann.
Das Schlimmste war immer, dass ich gedacht habe, diese Gefühle, diese Panik, diese Unruhe geht nie wieder weg. Stell dir mal vor, du sitzt jetzt hier ruhig, ist die ganze Zeit ein Gedankenkarussell, kannst mir nicht folgen, weil du die ganze Zeit wieder gestört wirst von irgendwelchen Gedanken. Ist wie so eine Besessenheit und dann bist du auch noch ultra nervös, zitterst und hast die ganze Zeit Drücken auf der Brust. Das macht dich wahnsinnig, deswegen bringen sich auch so viele um, weil sie es nicht aushalten. Da hatte ich ja dann auch die Gedanken. Und dann irgendwann merkst du, okay, das ist halt nicht gesund. Da muss ja was falsch sein mit dir. Aber du weißt halt nicht, wann es besser wird. Und das ist das Krasse.
Wie war eigentlich der Papa? Das weiß ich gar nicht mehr. Also ich weiß immer nur, dass die Mama sehr dabei war und wieder Bücher gelesen hat und ständig am Telefon war mit irgendwelchen Therapeuten. Aber mein Papa weiß ich gar nicht mehr, wie der zu der Zeit war.
Der hat das, glaube ich, auch nicht so wahrgenommen oder wollte es nicht so wahrnehmen. Die Mama hat mich dann immer, das weiß ich noch, mit 21, als ich dann auch mal eine Zeit lang zurück nach München gekommen bin, hat die Mama mich wirklich in sämtliche Krankenhäuser und Notaufnahmen gefahren, weil sie gesehen hat, wie es mir ging. Da war die Steffi auch immer noch dabei, frühere Freundin von mir. Und dann bin ich mit denen wirklich von Station zu Station, haben sie auch EKGs gemacht. Aber mit dem Herz war halt alles in Ordnung. Es war halt die Seele, ne? Und dann habe ich ja Medikamente bekommen, habe in Dortmund regelmäßig Therapien gemacht und dann wurde es schon besser.
Aber ich finde, Dortmund war jetzt auch nicht der Ort, der dir wirklich Halt gegeben hat und was auch für dich gut war. Also dort ging es dir immer schlechter, weil die Leute drumherum, die haben es ja auch nicht wirklich gut mit dir gemeint.
Weil ich nicht zu Hause war. Ich hatte nie das Gefühl, ich bin zu Hause.
Aber ich finde auch drumherum, es ist halt dann doch wieder dieser Nachteil. Man wusste, du bist die Freundin vom und ich weiß, da war noch eine, mit der hast du dich richtig gut verstanden. Und zum Schluss hat sich dann doch herausgestellt, die wollte sich halt einen Fußballer angeln. Und es ist halt auch nicht toll, weil du von dort niemanden Halt hattest. Der war ja ständig unterwegs und du warst dort richtig einsam und alleine. Das weiß ich noch. Und das ist natürlich für jemanden, der dann eh geschwächt ist und Depressionen hat, nicht gerade zum Vorteil.
Ja, Nee, da hast du recht. Das ist ja auch der Grund, warum ich da nicht mehr zurückgegangen bin nach Dortmund, als der Max dann 2019 zurück nach Dortmund
gegangen ist. Das wäre dein Untergang gewesen. Also das hast ja du sowieso gewusst, aber jeder von uns hat es auch gewusst. Wenn du nach Dortmund gegangen wärst, dann wäre das definitiv dein Untergang gewesen.
Hattest du schon mal eine Depression?
Ich glaube schon. Also ich finde es immer schwierig zu sagen, weil es gibt natürlich viele Menschen, die extrem traurig sind, aber ich glaube, diese Art von Depression hatte ich schon mit meiner letzten Beziehung. Wenn du dann einfach nicht mehr weißt und vor allem, wenn du gewisse Sachen einfach so hinnimmst, wenn du schon weißt, jemand ist richtig schlecht zu dir, der ist richtig böse zu dir und du nimmst es dann so hin, ach ja gut, zwei, drei Tage ist er richtig böse, dann ist er wieder zwei Wochen nett und es ist dann so ein Karussell, was sich vorzieht und wo du dann schon die Gedanken hast, okay, ich bin ja Mama von zwei Kindern. Und dann fährst du mit dem Auto und dann siehst du die Bäume und denkst dir, wenn du jetzt dagegen fährst, dann bist du eigentlich erlöst. Aber ich wusste innen drin, ich kann es ja nicht machen, weil ich habe zwei Kinder. Aber hätte ich keine Kinder gehabt, wüsste ich nicht, wo ich heute stehen würde, sage ich ganz ehrlich. Also wenn du so richtig schlimme Dinge durchmachst, hast du dann solche Gedankengänge. Und ich glaube schon, dass es eine Art Depression ist. Es gibt ja viele verschiedene Depressionen.
Wie ist es dann bei dir besser geworden?
Ist es nicht besser geworden? Ich war ja jahrelang in diesem Karussell gefangen. Und das Schlimme ist eigentlich, das ist eigentlich wie so bei dir. Man wusste bei dir nicht, was los ist. Man dachte immer, ach, du bist magersüchtig oder hast eine Essstörung und wusste nicht genau, was mit dir los ist. Und das ist ja bei mir auch. Ja, trenn dich doch von dieser Person, wenn sie dir nicht gut tut. Das weißt du selber schon auch, dass du dich trennen solltest. Aber du bist halt gefangen und weißt eigentlich, was gut ist, kannst es aber nicht umsetzen. Du kommst da einfach nicht raus und das ist echt schlimm. Und das verstehen dann Leute auch nicht, weil für die ist es halt einfach ganz einfach. Wieso, ich trenne mich von der Person, die ist schlecht für mich. Aber du bist halt da einfach gefangen und kommst nicht raus. Und es hat Jahre gebraucht und ich kann dir auch gar nicht sagen, wie ich da rausgekommen bin. Also irgendwann, nach Jahren kommst du dann irgendwann raus. Und ich bin ja froh, dass ich rausgekommen bin. Aber ich kann dir nicht sagen, wie ich das geschafft habe oder wie ich das gemacht habe. Das ist dann irgendwie, nach Jahren warst du wahrscheinlich dann doch irgendwann stark genug. Hat es irgendwann Klick gemacht und dann bist du...
Und jetzt? Geht's dir gut?
Ja, also natürlich geht's mir gut, aber natürlich bist du nicht ganz geheilt. Also du hast ja Wunden, die so offen waren, die brauchen ja Step by Step, dass sie heilen müssen. Und es gibt schon noch Punkte bei mir, wo ich genau weiß, okay, das liegt daran, dass es einfach damals so schlimm war, aber natürlich geht es mir viel besser.
Zum Beispiel?
Verlustängste. Also wenn du eine Person hast, die alle zwei Wochen mit dir Schluss macht, dann bist du wieder zusammen, dann wieder Schluss, hast du halt schon diese Art Verlustängste, dass du halt verlassen werden könntest. Oder liebt die Person mich wirklich so, wie ich bin? Will sie wirklich bei mir bleiben? Bist du gut genug? Also du hast halt wirklich, wie gesagt, dieses Gedankenkarussell, was du ständig im Kopf hast, und das kriegst du auch nicht los. Das braucht halt einfach seine Zeit.
Ich weiß ganz genau, was du meinst. Bei mir ist es ja jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich habe jetzt so krasse Verlustängste, aber zum Beispiel auch bei Freunden und wenn ich jetzt mal auch auf Dates gehe oder wenn ich jetzt mal jemanden kennenlerne, merke ich schon auch, dass ich da sehr alles hinterfrage, ne? Weil mittlerweile bin ich ja auch, ich brauche ja schon so meinen Ablauf und ich habe eine Routine und ich mag mein Leben, so wie es ist. Und jetzt gerade geht es mir gut. Und da merke ich schon so, was ist denn aber, wenn sich dann wieder was ändert? Kannst du dich dann schnell anpassen? Oder jetzt kommt ja der Ludwig auch in die Schule. Ich glaube manchmal auch, dass das so Phasen sind im Leben, dass das normal ist. Weil wenn du mal überlegst, auch bei Kindern zum Beispiel, wenn der Ludwig in die Schule geht, haben mir jetzt seine Kindergärtnerinnen auch gesagt, da braucht er echt Zeit, die müssen sich dran gewöhnen. Und ich versuche dann manchmal, also das war mal wirklich auch ein Tipp, den mir ein Therapeut gegeben hat, dass man sich dann einfach wie ein Baby behandelt. Wenn man zum Beispiel merkt, okay, ich muss heilen. Deswegen finde ich das auch voll schön, dass du sagst, ich brauche noch ein bisschen, weil ich merke das auch. Ich bin jetzt, sagen wir nochmal Thema Männer, ne? Ich brauche da noch ganz viel Zeit, um auch wirklich zu sagen, okay, ich kann mich da jetzt drauf einlassen, weil dann immer wieder diese negativen
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Gefühle kommen aus der Vergangenheit. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel auch weiß, der Ludwig geht in die Schule, kriegst du das alles alleine hin, dann, das überfordert mich teilweise auch, ne? Dann denke ich an 1000 Millionen Sachen, die ich noch machen muss und gucken muss, dass er dies hat, dass er das hat, dann mit seinem Asthma.
Du hast ja auch keinen, der dir den Rücken stärkt. Selbst wenn es 2 Elternteile gibt, dann bist du trotzdem alleine und musst diese Sachen irgendwie alleine auf deine Art und Weise machen. Und da gibt es keinen, der sagt, okay, ich finde es richtig gut, wie du das jetzt machst, sondern du musst wirklich alleine dafür gerade stehen, ob es richtig oder falsch ist.
Ja, aber wenn ich was gelernt habe, dann, dass nur ich selber mir mein Glück geben kann. Und oft sind diese Dinge, die wir in uns haben, die kommen einfach aus uns. Und andere nehmen das gar nicht so wahr. Also ich frage mich, warum du Verlustängste hast. Auch wenn du jetzt mal auf ein Date gehst oder sowas oder jemanden kennenlernst. Weil eigentlich können die sich so glücklich schätzen, dich zu haben.
Ja, aber es gibt ja generell viele tolle. Es gibt ja viele tolle Männer, es gibt viele tolle Frauen. Aber eigentlich ist es egal, was andere von dir sagen. Wenn dir jetzt eine Person sagen würde, du bist toll, so wie du bist. Eigentlich ist es nicht wirklich wichtig. Wichtig ist, dass du das von dir selber glaubst, nicht was andere dir sagen. Andere können sagen, ach, du bist doch schlank. Nee, wenn du dich selber nicht schlank fühlst, dann bist du es auch nicht. Also du selber musst dir von dir überzeugt sein, damit du das ausstrahlst, vor allem damit du nicht angreifbar bist. Weil es gibt Menschen, wenn sie genau wissen, ach, das ist ein Punkt, da ist sie angreifbar, dass sie erst recht draufhauen.
Ja, dann triggern sie wieder, gell?
Ja. Und deswegen musst du für dich selber einfach stark genug sein.
Genau. Und auch unabhängig sein und dein Leben versuchen, selber auf die Reihe zu bekommen. Und wenn dann jemand kommt, ein Mann oder egal was, dann muss man das immer als Bereicherung sehen. Aber man darf sich nie abhängig machen. Das habe ich ja auch gemacht. Mein Glück war ja früher immer nur der. Oder wenn es dem gut ging, ging es mir auch gut. Wenn es ihm schlecht ging, dann war ich am Boden zerstört.
Ja, du hast schon eher an ihn gedacht, als dass du an dich gedacht hast.
Richtig. Und das ist halt jetzt so, wo ich denke, nee, das kann ich nicht mehr, weil ich habe auch einen Sohn. Und da habe ich eine enorme Verantwortung. Und ich muss echt immer auf mich aufpassen. Ich muss immer gucken, dass ich okay bin. Weil nur wenn ich okay bin, wenn es mir gut geht, kann ich halt auch die Kraft aufbringen, um eine gute Mama von Ludwig zu sein. Ich meine, mit Ludi habe ich eh Glück, weil er ja sehr, der braucht nicht so viel, der braucht aber schon auch viel Routine. Tut mir aber auch gut, weil ich liebe ja
du
Routine.
Du hast ja selber komplett eine Routine.
Genau, und da ist er genau wie ich.
Von wem er das wohl hat.
Ja, aber der ist halt glücklich, wenn er den ganzen Tag Fußball spielt, Schach spielt. Der geht gerne in den Kindergarten, der freut sich schon auf die Schule. Und da war ich ja auch nochmal ganz anderes Kaliber. So. Da kommt wieder ein Briefchen reingeflattert.
Du hast vorher gelesen, ne?
Ja. Genau.
Brauchen mehr Menschen Therapie? Wie sollten wir Therapie in der Gesellschaft wahrnehmen?
Ich glaube, dass jeder Mensch eigentlich eine Therapie machen sollte.
Das Schlimme ist ja, du wirst schon...
Therapie ist so negativ.
Ja, genau. Du
Coaching.
Wirst von vielen Menschen abgestempelt.
Coaching.
Ach, die macht Therapie. Oh, die hat aber jetzt eine Krankheit. Die ist aber nicht ganz gesund. Das ist doch voll in Ordnung. Vor allem, ich finde es auch total in Ordnung, wenn Leute sagen, ich habe ein Problem. Ich glaube, ich hole mir Hilfe. Und für viele ist es dann schon so eine Art Schwäche. Aber du bist deswegen nicht schwächer als andere Menschen. Du bist eher, finde ich, stark, weil du genau weißt, ich stehe dazu und ich hole mir lieber Hilfe.
Also eins sage ich dir, wenn jeder in Therapie ginge, dann hätten wir fast keinen Krieg. Weil du lernst eben ganz viel über dich und du findest dein Glück. Und wenn jeder Mensch glücklich ist, dann hatest du nicht und dann
genau.
Zeigst du auch nicht ständig mit dem Finger auf andere. Und Therapie ist so ein Wort, da denke ich mir immer, das hört sich wirklich so an, so, oh, ja, die muss jetzt eine Therapie machen, um Gottes Willen, die ist ganz schön am Ende, aber ich würde es als Coaching bezeichnen. Klar, wenn man jetzt eine klassische Depression hat, dann kann man das auch Therapie nennen, weil das ist wieder was Medizinisches.
Aber es soll ja nichts Negatives sein. Es soll, finde ich, immer eigentlich positiv sein.
Es ist eine Stärke, sich eine Schwäche einzugestehen.
Ja.
Und so sehe ich das. Und ich finde, wenn man dann eine Therapie macht, dann ist es ein Bewusstseins-Coaching.
Ja, und es gibt ja auch manche Situationen, wo du selber nicht weißt, wie sollte ich eigentlich am besten damit umgehen? Dann gibt es ja auch Therapie, die Leute, die dir helfen oder dir Tipps geben, sagen würden, du kannst so und so damit umgehen. Was ist denn der beste Weg für dich? Also ich finde es eine Bereicherung.
Du hast noch nie eine Therapie-Coaching gemacht, gell?
Nee, aber ich hätte es machen sollen.
Aber es ist ja nie zu spät.
Das stimmt. Aber du musst ja heutzutage wirklich lang drauf warten. Also du gehst ja zu einem Arzt, der gibt dir den Überweisungsschein, aber also man muss ja doch sagen, es sind so viele Menschen mittlerweile in Therapie, dass du fast gar nicht die Möglichkeit hast, überhaupt Platz zu kriegen. Also du kannst ja bestimmt mindestens mit 6 bis 12 Monaten Wartezeit warten. Und dann muss die Person ja zu dir passen. Klar, einerseits kannst du sagen, du kannst ja froh sein, wenn du überhaupt einen kriegst. Aber es muss ja trotzdem irgendwie mit der Therapeutin oder Therapeut und dir selber passen. Dass sie euch versteht, dass du dich wohl und geborgen fühlst.
Muss matchen. muss wirklich matchen. Und ich kenne das auch von ganz vielen, die sagen, wir kriegen einfach keinen Platz, aber da muss halt auch die Politik was tun. Aber wenn du jetzt ein Platzangebot bekämpfst, würdest du es machen,
ja,
oder?
Definitiv.
Ja.
Weil das ist ja echt nur eine Bereicherung. Das kann dir helfen.
Investitionen in dich selber.
Ja. Weil viele Sachen verstehe ich bei mir selber ja auch nicht. Warum machst du das so und so?
Zum Beispiel?
Das bleibt lieber bei mir.
Dann sag eine Sache. Das ist doch süß.
Nee, das hat nichts mit süß zu tun. Schon so ein bisschen...
Zum Beispiel, jetzt sag's halt. Wofür schämst du dich vielleicht?
Was heißt schämen? Ich mache viele Dinge, das mache ich schon von der Kindheit an zweimal. Also wenn ich meine Hände wasche, wasche ich sie zweimal. Also das habe ich ja schon, seit ich klein bin. Deswegen hat der Basti ja damals gesagt, er würde gerne ein Buch über mich schreiben, weil er so interessant dran findet.
Ach, ich weiß noch, da musste man dich auch immer antippen. Oder man durfte dich nicht antippen.
Man durfte mir nicht auf den Kopf fassen und nicht die Zahl 3 sagen. Aber das hatte ich ja von klein auf schon.
Ja, ich weiß, ich finde das ja süß, aber ich weiß, wenn man das hat, glaube ich, dann stresst einen das. Aber ist es immer noch so, dass du sagst, ich muss jetzt immer die Hände zweimal waschen?
Aber das mache ich sowieso. Ich glaube, das ist mittlerweile auch Gewohnheit.
Aber was wäre denn, wenn du es nur einmal wäschst?
Dann fühle ich mich schmutzig.
Und dann wäschst du sie nochmal?
Nee, ich wasche sie automatisch zweimal. Das ist vielleicht schon Gewohnheit auch, weil ich das schon von klein auf mache.
Aber ist das so schlimm?
Ja, weiß ich nicht. Ich mache es ja immer zweimal.
Ja, aber das ist doch nicht schlimm. Das dauert doch genauso lang, fast wie, als würdest du sie nur einlassen.
Ja, aber du normalerweise benutzt du halt einmal Seife und wäschst einmal deine Hände. Ey, auch wenn ich Zähne putze, ich mache es immer zweimal, weil ich mich sonst schmutzig finde. Aber das machst du, glaube ich, sogar auch zweimal Zähne putzen am Abend, gell?
Abend?
Ja, du nimmst die Zahnpasta, spülst den Mund aus, nimmst nochmal Zahnpasta.
Nee.
Doch nicht? Okay, ich dachte, du machst es auch.
Ich putze halt einfach länger.
Ja, das mache ich auch.
Und dann nochmal?
Ja.
Den gleichen Prozess?
Ja, weil ich sonst schmutzig finde.
Und wie machst du das bei der Mundspülung?
Das reicht einmal, wenn.
Aber grundsätzlich machst du einfach alles lieber doppelt?
Nee, nicht alles.
Ah.
Ist ja kompliziert, aber es... Also nicht so schlimm wie als Kind. Als Kind hatte ich ja wirklich schon. Aber ich glaube, daran lag es eher...
Also als Kind hattest du eher so Ticks.
Ja, aber das war eher dieses Drang nach Aufmerksamkeit. Ich war halt ein sehr ruhiges Kind. Also ich weiß auch, die Mama ist ja damals zum Arzt gegangen, weil sie dachte, ich bin doch vielleicht taub, weil neben mir konnte die Türen knallen. Und ich habe halt nie irgendwie gesagt, Mama, hier bin ich, ich will Aufmerksamkeit. Ich habe sie ja eher anders gesucht. Ne? Also ich habe ja schon ein paar Dinge gemacht. Also ich habe ja mit 3, glaube ich, auch einen Luftballon verstuckt. Dann musste ich ins Krankenhaus.
Nein, weißt du, was du gemacht hast?
Ich habe ja auch in die Lippe geschnitten.
In die Zunge, oder?
Nein, hier in die Lippe, da habe ich auch eine Narbe.
Das weiß ich noch. Da ist komplettes Blut runtergeflossen.
Das werde ich
nie vergessen. Und ich bin dann zur Mama gelaufen und habe der Mama gesagt, Mama, die Vanessa, die blutet. Ich werde das nie vergessen.
Ja, und das war halt, aber das kannst du ja nicht sagen, dass das Ticks waren, sondern es war dieser Schrei nach Aufmerksamkeit. Also unsere Eltern haben uns ja alles gegeben, was wir wollten. Aber
also meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie man 3 Kindern gleich viel Aufmerksamkeit
schenken
kann.
Das kannst du nicht, aber wenn ich jetzt ein Kind gewesen wäre, was einfach, also wenn ich zu Mama gegangen wäre und gesagt hätte, Mama, ich brauche eine Umarmung, ich brauche dich jetzt, wäre sie sofort für uns da gewesen.
Ja.
Aber nachdem ich halt so ruhig war und ich habe ja dann das auch irgendwie nicht so gezeigt, dass ich das jetzt gerade brauche. Dann kannst du das als Mama nicht wissen. Wenn du 3 Kinder hast, dann hatten wir noch einen Hund, dann hast du noch einen Mann zu Hause.
Deswegen muss man seinen Kindern lernen, sag mir, was du denkst.
Genau.
Deine Sprache, die Kommunikation, es macht.
Und deswegen habe ich das so gemacht. Dann habe ich halt auch diese gewissen Artikel entwickelt. Und da Basti kann ja nichts dafür. Aber dann hat man sich auch drüber lustig gemacht, weil man es als, ich meine, wie alt waren wir? Ne? Also ich war 3, 4, als es angefangen hat. Du warst dann 2 Jahre älter, da warst du noch ein paar Jahre älter. Da ist man ja wirklich noch Kind und versteht das nicht. Aber ich weiß, ihr habt euch auch über mich lustig gemacht.
Ja, das stimmt.
Und das war für mich halt dann noch schlimmer, weil du dich nicht verstanden fühlst. Und dann bist du noch trauriger und dann machst du andere Dinge. Deswegen kann man gar nicht so sagen, ob das jetzt so Ticks sind. Das sind halt vom Kind, dass du einfach ein Schrei nach Aufmerksamkeit.
Ja. Der Ludwig hat ja auch immer wieder Probleme mit dem Asthma. Der muss immer inhalieren mit diesem grünen Gerät, mit dem Pariboy. Und als ich so alt war wie der Ludwig, da weißt du ja, dass ich fast gestorben wäre wegen meinem Asthmaanfall. Und immer wenn der Ludwig jetzt inhaliert, ist es für mich krass anstrengend, weil ich immer Gänsehaut bekomme, weil ich ja, seitdem ich 6 bin, hatte ich ja dann wirklich Jahre meines Lebens dieses Gerät an mir kleben.
Ja, bei dir war es aber richtig
ganz schlimm. Ich konnte nirgends mehr hingehen ohne dieses Gerät. Und dann, das war so witzig, weil dann hatte ich jetzt neulich mit Mama und Papa zu Abend gegessen und dann habe ich der Mama das erzählt. Und habe ich gesagt, Mama, das ist schon schlimm für mich, weil ich konnte nie normal sein als Kind. Nie. Ich musste dieses Gerät mitnehmen, ich konnte nirgends übernachten, ich konnte in kein Schullandheim fahren.
Echt? Warst du in kein Schullandheim?
Ja, du, ständig mit meinem Medizinbeutel.
Das weiß ich gar nicht mehr. Das
da war mein Gerät immer dabei. Oder wenn ich bei einer Freundin geschlafen habe, musste ich im Vorfeld mit der Mama dahin fahren, um zu gucken, dass da keine Sachen sind, wo ich wieder einen Asthmaanfall kriege. Ich konnte bei fast niemand schlafen.
Oh Gott, das finde ich schrecklich, weil ich war immer
weg. Ich konnte ja nicht mehr auf dem Feld gehen. Bei keinem Lagerfeuer dabei.
Du, ich weiß noch, wir waren jedes Jahr am Bauernhof, haben wir Urlaub gemacht, waren beim Skifahren und warst die Einzige, die nie mit uns da zu den Kühen, zu den Hundewelpen, zum Stroh rein. Und also wir hatten den größten Spaß und ich weiß, du durftest nie mit rein. Und das fand ich als Kind schon schrecklich.
Ja, ich weiß, das ging nicht. Da wurde ich dann immer ausgegrenzt, weil es halt medizinisch nicht ging. Aber da habe ich dann Mama gesagt, das war schon schwer für mich.
Natürlich.
Weil ich ja immer nicht, ich konnte ja nicht normal sein. Und dann hat die Mama so zu mir gesagt, war das so schlimm für dich? Ich habe gesagt, Mama, das war absolut schlimm für mich. Ich hatte immer diesen Pariboy dabei. Ich musste jeden Abend mehrere Male am Tag inhalieren. Ich hatte immer Angst, wieder zu ersticken. Ich hatte Angst zu sterben. Ich konnte nirgends normal hingehen. Und das habe ich halt gehabt, seitdem ich 6 bin.
Ja gut, ich war ja immer 2 Jahre jünger. Ich habe das nie so wahrgenommen.
Aber das meine ich. Dadurch, dass man dann halt selber, die Mama hat ja auch so viel gemacht, gearbeitet. Ich meine, sie hat auch den Papa. Da hast du als Ehefrau auch gewisse Dinge, die der Mann sich wünscht.
Ja, und der Papa ist zwar der beste Papa auf Erden. Heute würde er alles für uns tun, aber als wir klein waren, war er nicht so eine große Unterstützung für die Mama. Also sie hat das schon alles alleine mit uns gewuppt.
Ja, mit 3 Kindern. Dann hat sie noch gearbeitet, weil wir sonst kein Geld gehabt hätten. Und da kannst du nicht allen 3 Kindern so viel Aufmerksamkeit schenken.
Das geht ja generell.
Und ich habe ja auch nicht ständig rumgeheult. Ich weiß nur, dass ich bei sämtlichen Ärzten war. Und dass die immer gesagt haben, bei der Kathi muss man ganz arg aufpassen, weil das kommt von der Psyche unter anderem auch. Ich hatte dann ja irgendwann, klar noch allergisches Asthma, aber habe dann noch ein psychisches Asthma entwickelt. Das heißt, ich hatte so Angst, wieder einen Anfall zu bekommen, dass ich mir teilweise dann auch eingebildet habe, dass ich keine Luft kriege. Und so hat das ja alles mit meinem Seelenleiden angefangen.
Aber ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass es ganz stark beim Ludwig werden würde. Weil dafür ist ihm geht es ja nicht so schlecht, wie dir es damals ging.
Also
dir
ging's ja. Gute ist, dass ich genau hinschaue. Ich weiß ja, ne, wo ich anfangen muss. Und ich achte da sehr drauf. Und er hat es ja schon seit er klein ist. Das heißt, ich bin da schon sehr sorgsam. Aber es ist halt kein schönes Gefühl, ihn zu sehen, das wenn er dann da wieder inhalieren muss. Aber er hat jetzt nicht so das allergische Asthma. Also bisher hat er noch nicht so Allergien. Und er hat halt öfter mal Probleme mit Bronchitis oder wieder mit den Bronchien. Und dann kann er aber halt auch mal das Spray weglassen. Das heißt, es ist eher so etappenweise. Aber für mich damals, das war schon krass. Und das war heftig, als die Mama dann gesagt hat, ja, warum hast denn du das nicht gesagt? Und jetzt sagst du das ja auch.
Aber es ist ja, wie willst du das als Kind sagen?
Aber weißt du was, das kann man den Kindern ja lernen. Ich sage Ludwig zum Beispiel auch immer, wie geht's dir? Dann sagt er, ja gut. Und dann sage ich aber, bist du traurig? Nee, heute bin ich nicht traurig. Und dann sage ich, man muss der Mama sagen, wie du dich fühlst. Weil wenn du mir nicht sagst, wie du dich fühlst, kann ich nicht helfen. Und er sagt mir schon ganz oft, du, ich bin jetzt traurig. Du kennst ihn ja.
Ja, ich brauche Zeit, um mich zu beruhigen.
Wenn er wütend ist. Mama, ich kann jetzt nicht. Ich bin jetzt gerade wütend. Und ich brauche jetzt Zeit, um mich wieder zu beruhigen. Und dann wollte er das eher mal, um mich zu beruhigen. Dann sage ich immer, gut, dann nimmst du dir deine Zeit. Schon toll. Also da bin ich auch ganz stolz, dass ich da auf den Aspekt bei ihm so achte, weil ich glaube, er ist auch ein Kind, der ist sehr sensibel und der weiß auch ganz viel. Er merkt sich auch ganz viel, er sieht ganz viel. Da muss man einfach auf die Kinderseelen aufpassen.
So, jetzt bist du, glaube ich, dran.
Ist Heimat ein Ort oder ein Gefühl für dich?
Ein Gefühl. Und Ort, eigentlich beides. Es ist der Ort, wo du nach Hause kommen möchtest, aber das Gefühl von Liebe.
Könntest du dir vorstellen, dass deine Heimat auch in einem anderen Land ist?
Nein. Also, jetzt habe ich sehr schnell geantwortet, aber es war mein erstes Gefühl. Ich bin schon so ein Mensch, ich brauche schon meine Familie um mich rum und ich muss mich wohlfühlen. Für mich wäre das ganz schwer, wenn ich jetzt sagen würde, ach, ich müsste jetzt in ein anderes Land ziehen und würde niemanden kennen, niemanden um mich rum haben. Und ich bin schon jemand, ich brauche schon jemanden, damit ich nicht einsam bin, wo ich mich fallen lassen kann, einfach so um mich herum.
Würdest du dir also auch nie vorstellen können, auszuwandern?
Das kann ich jetzt nicht sagen. Also jetzt auf gar keinen Fall, weil meine Kinder noch klein sind und ich möchte ja bei allem dabei sein. Wenn die mal alt genug sind und sagen, du Mama, ich brauche dich jetzt nicht mehr so viel oder ich ziehe jetzt aus, dann kann ich jetzt nicht Nein sagen. Ich kann auch nicht Ja sagen. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber aktuell könnte ich es mir auf gar keinen Fall vorstellen, weil ich natürlich bei meinen Kindern sein möchte.
Mhm. Also ich gebe dir recht, dass Heimat ein Ort ist in Kombination mit einem Gefühl, weil für mich geht das Hand in Hand. Sonst hast du ja keinen, sonst fühlst du dich ja auch nicht wohl. Du kannst dich auch in dir selber wohlfühlen. Ja, das ist natürlich immer die oberste Prämisse. Aber meistens fühlst du dich ja wohl an einem Ort, wo du sagst, wenn ich da jetzt zurückgehe, wenn ich jetzt dahin gehe, dann fühle ich mich wohl.
Es ist ja genau so, wie du dir dann, wie du, also es ist dein, wenn es dein Zuhause, du hast es genau so eingerichtet, wie du das haben möchtest. Es ist alles so bereit, dein Fitnessraum zum Beispiel in der Früh, du möchtest gern möchtest Sport machen, dann hast du deinen Raum unten, deine Kaffeemaschine mit deinen Kaffeebohnen, so wie du ihn trinken möchtest.
Und mein Stevia Drops, French Vanilla.
Ja, du hast alles hier, was dir das Gefühl von Zufriedenheit, von Liebe gibt. Über Ludwig brauchen wir nicht sprechen, weil der gehört ja immer zu dir dazu. Das ist ganz klar, dass er da ist. Aber es ist alles so, wie du, so hast dir so eingerichtet, damit du dich zu 100% wohlfühlen kannst. Deswegen ist es ja der Ort.
Ja.
Man kann sich natürlich woanders auch wohlfühlen, aber nie dieses Gefühl von Heimat und, finde ich, auch so Zufriedenheit.
Was ich mir mal vorstellen konnte und kann, ist so eine 50-50-Lösung. Weil ich mag ja nicht so gern den Winter. Also ich finde das total smart, wenn man sagt, man wandert halt im Winter aus, wenn es hier grau ist. Weil ich bin ein Sonnenmensch. Und da fehlt mir schon ganz oft im Winter, du weißt ja, wenn ich dann Urlaub habe, wir fliegen immer in die Sonne.
Du bist nach Weihnachten immer weg. Oder mittlerweile an Weihnachten bist du ja schon weg.
Nächstes Jahr bin ich wieder da.
Echt?
Dieses Jahr.
Ach echt?
An Weihnachten schon, ja.
Ja, wahrscheinlich hat die Mama auf dich eingeredet, oder?
Nee, überhaupt nicht. Aber ich habe das einfach gebraucht. Weil ich das... habe mich nicht wohlgefühlt. Ich wollte dann einfach in die Sonne und habe Ludwig eingepackt und dann sind wir weggeflogen. Aber ich finde ja diese Tradition schon toll und auch wichtig, auch wenn ich nicht gläubig bin. Aber das ist schon auch so ein Stück Erinnerung. Und da habe ich einfach überlegt, das müssen wir für uns fortführen. Aber manchmal sind ja auch nicht so schöne Sachen an Weihnachten passiert. Und da will ich, dass es einfach in Zukunft ein schönes Weihnachten ist mit ganz vielen Lichtern und Musik und gutem Essen ohne Stress. Und wie gesagt, ich kann mir das vorstellen, so 50-50, aber ich könnte mir nie vorstellen zu sagen, ich verlasse Deutschland jetzt komplett, also ich gehe weg. Weil ich habe immer für mich das Gefühl, ich bin halb Deutsche, halb Abi. Weil ich damals in den USA so glücklich war.
Ja, du warst auch sehr glücklich.
Und ich bin ja immer in den USA, ich meine jetzt in Miami.
Du bist echt viel, ja. Das obwohl du auch viel in Dubai bist.
Ja, aber auch nur aus dem Grund, weil die total kinderlieb sind, weil es nicht so weit weg ist und weil ich meistens danach nach Asien muss zum Arbeiten.
Stimmt, ja.
Aber wenn ich könnte, dann da würde ich sofort in die USA fliegen.
Aber 50-50 könnte ich mir bei dir vorstellen, weil du ja dann dort wieder, sagen wir mal, eine Wohnung holst oder ein Haus. Ja,
wahrscheinlich aber das geht halt erst, wenn der Ludwig ein bisschen älter ist.
Natürlich, ja klar, wenn er jetzt zur Schule geht, das ist dann nicht
oder mehr so. Oder man sagt halt immer in den Ferien ist man halt dann weg.
Ja. Aber ich kann mir das schon vorstellen, weil du kannst ja die Wohnung, die du dort holen würdest, wieder so einrichten, damit du dich genau wohlfühlst.
Ja.
Also finde ich, dass das auf jeden Fall möglich ist, weil du hast ja diese Möglichkeit, okay, ich kann wieder nach Deutschland zurück in mein Haus, was vielleicht meine erste Heimat ist.
Mhm.
Und du bist ja auch ein ziemlicher Familienmensch. Also Mama und Papa magst du schon auch gerne um dich rum haben.
Das brauche ich auch. Wenn ich die dann mal länger nicht sehe, ich kann das ja auch gar nicht ertragen, wenn ich das Gefühl habe, dass es denen nicht gut geht, dass die werden ja auch älter.
Aber ich muss auch sagen, ich finde es auch echt süß. Weil wenn du dann doch einsam oder alleine bist, dann ist der Papa halt der Erste. Der ist halt wirklich der Papa, der dann sofort sagt, okay, ich schlafe bei dir. Ich finde das schon süß.
Ja.
Aber ich glaube, er schläft nicht bei dir, weil der Papa schnarcht halt schon.
Ne? Ich habe ja jetzt auch gerade noch kein Gästezimmer. Das passiert ja jetzt bald wieder.
Aber du hast doch unten die Schlafcouch.
Ja, aber ich fühle mich hier nicht mehr einsam, Vanessa.
Du hast aber auch...
Es ist ein Unterschied. Ist auch, ja, ich vermiete oben zwei Wohnungen, da ist ja jemand da. Ich habe keine Angst. Das ist alles hier videoüberwacht. Das ist wie so ein Hochsicherheitstrakt. Ich habe keine Angst.
Aber schön ist es trotzdem. Also da muss man schon sagen, das ist schon echt süß, wenn der Papa dann sagt, der sofort, Papa dann kommt der, immer, dann der schläft er da. Immer
zum Fußball schauen, weil der Ludwig das will und dann schauen sie noch Tom und Jerry und dann wird noch eine Runde Rummikub gespielt. Das Einzige, was ich machen muss, ist dafür sorgen, dass das Essen pünktlich auf dem Tisch steht. Dass
ein paar Süßigkeiten danach vielleicht bereitstehen.
Dass die Snacks bereitstehen und dass dem Ludwig die Zähne geputzt werden und dass er seinen Schlafanzug anhat. Und sonst... ja, das ist schön. Das fanden wir früher auch immer so toll mit Opa.
Ja, das stimmt.
Schlümpfe gucken und
ja, so. Der hat immer aufgenommen. Als wir vom Kindergarten, oder er hat uns vom Kindergarten ja abgeholt, waren gleich die Schlümpfe bereit.
Weißt du, ich hatte aus dem Kindergarten des Öfteren abgehauen.
Ich doch auch.
Du auch?
Ja, sicher. Ich habe immer die Süßigkeiten für die Kinder geholt. Und dann ist der Opa ist einmal aufgelaufen. Der ist einmal zum Kindergarten hin und hat einen richtigen Aufstand gemacht, wie das sein kann,
das
dass die nicht merken,
dass du auch abgehauen bist.
Ja,
hast du das auch so wie ich gemacht?
Ja,
dass du eine Rampe gebaut hast und dann bist du schnell beim alten Opa über die Mauer geklettert?
Ja, aber wir haben es auch teilweise ohne Rampe geschafft, was wir heute wahrscheinlich nicht mehr schaffen werden. Ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, aber wir sind dann über die Mauer drüber und wir waren nicht alleine. Ich habe immer gedacht, ich war alleine. Nee, wir haben oft auch ein paar Kinder mitgenommen. Und die Oma ist halt die
also
Oma.
Also ich habe nie andere Kinder mitgenommen. Ich bin immer nur selber aufgehauen.
Ja, also ich war anscheinend mit anderen Kindern auch und dann hat die Oma uns auch immer Süßigkeiten gegeben.
Aber da muss man vielleicht ganz kurz erklären, dass man das versteht, weil der Kindergarten, der ist ja wirklich, also unsere Oma und unser Opa haben mit dem Kindergarten mehr oder weniger einen Zaun geteilt gehabt.
Nicht ganz.
Fast.
Also du musst über die eine Mauer.
Übereck.
Genau, das stimmt.
Übereck. Du musstest über den Kindergartenzaun springen.
Genau.
Und dann der Quickie war einfach über die Mauer, deswegen habe ich mir da immer am Vorabend eine Rampe gebaut. Oder du musstest halt einmal so, ja, 2-3 Minuten laufen. Das werde ich nie vergessen. Und dann bin ich einmal abgehauen und dann war ich bei der Oma und habe draußen auf der Einfahrt mit so einer Rasselbande gespielt. Das war lauter so Rasseln und so. Ich weiß nicht mehr genau, die Carina war, glaube ich, auch da. Die war noch ein bisschen jünger, du warst da.
Aber da ist die Carina.
Und dann kam die Oma irgendwann raus und dann meinte sie nur so, Kathi, was machst denn du da? Und dann habe ich getan, als wäre alles normal. Ich so, nix. Ja, wie bist denn du hierher gekommen? Dann habe ich gesagt, du, Oma, ich bin halt jetzt schon da. Und ich glaube, dann haben wir ihr halt die Alarmglocken, geklingelt. Und dann hat sie dem Opa Bescheid gesagt. Dann hat der Opa die Mama angerufen. Und da habe ich mir gerade irgendwie 5 Huba-Bubas reingesteckt. Das sind so dicke Kaugummis. Und dann hat der Opa gesagt, Kathi, du gehst jetzt zurück in den Kindergarten. Dann habe ich gesagt, nein, ich will aber nicht. Und dann kam die Mama. Dann haben die mich gepackt und haben mich in den Kindergarten zurückgetragen. Und ich werde es nie vergessen. Dann haben sie mich über den Zaun gehoben. Und während sie mich über den Zaun gehoben haben, deswegen musste ich diese Huba-Bubas so betonen, ist mein rosaner Huba-Buba auch noch aus meinem Mund rausgefallen. Und ich war wieder in diesem Gefängnis, wo ich nicht sein wollte.
Also ich habe mich immer überall wohlgefühlt, auch mit allen Kindern verstanden. Aber ich bin auch immer abgehauen, weil ich halt Süßigkeiten holen wollte. Aber ich weiß, der Opa ist irgendwann richtig sauer geworden.
Weil und wir dann, immer abgehauen sind.
Ja, und dann haben sie es auch höher gebaut. Dann haben sie den Zaun höher gebaut und dann war es vorbei mit der Flucht. Dann konnten wir nicht mehr abhauen.
Haben die den Zaun höher gebaut im Kindergarten?
Ja, musst mal hinschauen. Die haben das höher gebaut. Ja klar, es kann ja nicht sein, dass mehrere Kinder da vom Kindergarten abhauen.
Das ist mal ein guter Schlusssatz. Weißt du, was wir heute noch machen? Oder die nächsten Tage? Das muss ich mir anschauen.
Ja, können wir eh verbinden. Wir besuchen die Oma. Kaffee, Kuchen. Und dann schauen wir mal, wie der Zaun aussieht. Also die haben ihn höher gemacht.
Ah, das war aber. Schau, das meine ich mit kurzer Zeitreise einmal schnell zurück, nochmal zu checken, wie es früher war. Aber ja, wer weiß, was da in Zukunft noch möglich sein wird. War wieder schön mit dir, Schwesti.
Fand ich auch. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute und besuchen die Oma jetzt.
Du schwimmst nach Hause? Zur Oma?
Und du fliegst.
Ich fliege noch kurz in die Küche.
Das war Hummeln und Fische, der Podcast mit Kathi Hummels und Vanessa Fischer. Eine neue Folge bekommst du nächste Woche, überall dort, wo du Podcast hörst.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.